Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes, die aus den Studios in Ankara sendet.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist Die Stimme Türkiyes.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
İnce Ankara Radio Sedai Türkiye.
İdaatı Sautu Türkiye
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
Ovdi Radyo Glas Türkiye
Türkiye'nin Sesi Radyosu
Qui el Radio La Voce della Türkiye
Esta es La Voz de Türkiye
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
Юфлет Зари и Türkiye
Це ли ши Туарчи Чешен Бонго Дентай
اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
ده ترکیه غنگ رادیو ده
خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
به تفشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
اوادا ترکیه اونو رادیو سر
ایچ رادیو وچا ترکیه گوارید گولس ترکیه
ایفیرده ترکیه آوازه
گیت بیر Türkiye'nin Tehi Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Oldi Radyo Glas Türkiye.
Giderdi Amuriyet Türkiye.
İni adalah Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
Este Radyo Voz de Türkiye.
こちらはトルキエの声ラジオです。
ズボルはグラスオトナトルキエ。
エフィルでトルキエオボズラジオさ。
イッツ、トルキエハンギアラジオや。
オールドラジオグラストルキエ。
トルキエウヌラジオス。ブラス、トルキエニンセシラジオス。 Geçer zaman ki dediğim aynıyla baki öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla baki dinle dursun istersin seneler olunca mazi öyle bir geçer zaman ki dediğim aynıyla baki Öyle bir geçer zaman ki Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerede Kara yazı yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynıyla vaki Öyle bir geçer zaman Müzik
Sonsuzluktur bana. yokken yanımda deli bir var defalarca aklımdan geçmedi inan başka sevda sen yokken yanımda deli bir var defalarca kalbimden geçmedi inan bir lokma sevda sen yokken yanımda denedim o defalarca aklımdan geçmedi inan başka sevda sen yokken yanımda denedim o defalarca kalbimden geçmedi inan bir lokma sevda
zwischen Hunger und Würde.
In der heutigen Folge unserer Programmreihe zwischen Hunger und Würde werden wir über die Jugend von Gaza sprechen. Wenn von Jugendlichen die Rede ist, meint man eine äußerst dynamische Gruppe Menschen, die das Erbe der Vergangenheit tragen, die Kraft der Gegenwart verkörpern und Hoffnung für die Zukunft geben. Die Jugend eines Volkes ist Fackelträgerin. Sie trägt die Fackel der unvollendeten Träume von vorherigen Generationen. Sind diese Träume systematisch geformt, bestehen sie aus einer Ideologie, die von Generation zu Generation weitergegeben wird oder als Identität eines Volkes gilt? Werfen wir zunächst einen kurzen Blick darauf, was Ideologie ist und wie sie die Gesellschaft, der sie angehört, deren nahes und fernes Umfeld und letztendlich die gesamte Menschheit beeinflusst. Ideologie bestimmt, wie eine Gesellschaft die Welt betrachtet, woran sie glaubt und welche Zukunft sie anstrebt. Sie ist kein Zufallsprodukt, sondern besteht aus miteinander verbundenen Ideen. Als Wegweiser beantwortet sie die Frage, welche Art von Gesellschaft wollen wir sein? Und setzt Ziele? Ideologie drängt zum Handeln, sie prägt politisches und gesellschaftliches Verhalten. Sie ist ein Kompass, der zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch unterscheidet. Und in Gaza zeigt dieser Kompass auf die Menschlichkeit. Kommen wir nun zu einer Geografie, in der diese von Loyalität, Liebe, Ausdauer und Willenskraft geprägte und durch die Sache des Vaterlandes gekrönte Ideologie der Menschlichkeit Gestalt annimmt. Zu Gaza, der von Israel im Oktober 2023 begonnene Völkermord, machte dieses winziges Gebiet zum Gewissen der Welt. In Gaza, das seit Jahrhunderten abgeriegelt und in ein Freiluftgefängnis verwandelt wurde, wurde die Welt Zeugen unterschiedlichster Methoden des Völkermords. Schwere Bombardierungen aus der Luft und vom Boden, Drohnen, Scharfschützen, Hunger, Durst, extreme Wetterbedingungen, Regen und Überschwemmung. Kurz, jede angewandte Methode und jede auferlegte Bedingung stellte ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Trotz allem ist einer der wichtigsten Faktoren, die Gaza weiterhin aufrechthalten, die Jugend Gazas. Diese jungen Menschen, aufgewachsen mit Freiheitssinn, Loyalität und Widerstand, wurden angesichts der ihnen aufgezwungenen völkermörderischen Ideologie zum Aushängeschild der Menschlichkeit. Wir sind ein sehr starkes und kämpferisches Volk. Mit diesen Worten stellt sich die 18-jährige Beda al-Jajawi selbst und ihr Volk vor. Trotz der seit 3 Jahren andauernd schweren Bedingungen schloss Beda die Schule mit 67,9 Punkten ab. Ihren Erfolg erzielte sie, indem sie statt Heften Kartonpapier benutzte. Mit unbeirrbarer Entschlossenheit, einem entschlossenen Blick und sicherer Stimme erzählt sie die Geschichte ihres Erfolgs. In diesem Krieg habe ich unter extrem schwierigen Bedingungen gelebt. Seit meiner Kindheit wollte ich dieses Niveau erreichen und meinen Traum verwirklichen. Unter Krieg, Bombardierung, Hunger und Knappheit war es sehr schwer, mich auf meine Ausbildung zu konzentrieren. Doch meine Beharrlichkeit und mein Ehrgeiz standen über all dem. Ich habe mich widersetzt und darauf bestanden, weiter zu lernen. Natürlich hätte ich auch mir gewünscht, wie jede andere Schülerin, in einem Zimmer zwischen Stift und Heften zu sitzen. Aber ich fand nichts außer Karton. Beras Schwierigkeiten beschränken sich nicht nur auf den Mangel an Schulmaterial. Nachdem sie von unaufhörlichen Dröhnen der Drohnen, von Schlaflosigkeit und Dunkelheit berichtet hatte, sagte sie mit stählerner Stimme: Ich möchte meine Botschaft an alle Menschen der Welt richten. Wir, die Menschen im Gazastreifen, sind ein kämpferisches Volk. Der Kampf liegt in unserem Blut. Wir erreichen, was wir uns vornehmen, denn wir konzentrieren uns auf unsere Ziele und erreichen sie mit Allahs Erlaubnis. Dies ist die Botschaft eines erst 18-jährigen Mädchens, dessen Lehrerin eine andere Schülerin ist und das selbst als Lehrerin für eine weitere Schülerin wirkt und so sowohl individuell als auch gesellschaftlich zu einem positiven Fortschritt beiträgt. Mein Buch ist ein Kind des tief verwurzelten Völkermords, dem wir ausgesetzt sind. Diese Worte stammen von der jungen Autorin Aya Abu Nasser, Verfasserin des Buches »Der Tote überlebte, der Überlebende starb«. Aya Abu Nasser ist ein junges Mädchen aus Gaza. In einer einzigen Nacht verlor sie ihre gesamte Familie und ihre Verwandten als Märtyrer. Was sie am Leben hielt, waren Papier und Stift. Ich hatte eine Familie und Träume. Ich verlor sie alle in einem Augenblick in einer dunklen, schmerzvollen Nacht. In jener von Angst und Tod erfüllten Nacht wurde unser fünfstöckiges Familienhaus getroffen und meine gesamte Familie wurde Märtyrer. Mein Buch, das einen Zustand beschreibt, in dem der Tote gerettet ist und der Überlebende stirbt, ist ein Kind des tief verwurzelten Völkermords, dem wir ausgesetzt sind. Ich hatte keinen Ort, an den ich fliehen konnte, deshalb klammerte ich mich an das Schreiben. Schreiben wurde die einzige Handlung, die meine Angst, meinen Schmerz und meine Einsamkeit umarmte. Wie hunderttausende andere in Gaza lebt auch sie in einem Zelt aus Nylon. Dieses Zelt, das sie ihren einzigen Zufluchtsort nennt, wird im Sommer zur Hölle der brennenden Hitze. Im Winter füllt es sich mit Regenwasser und eisige Winde dringen mühelos ein und gehen ihr durch Mark und Bein. Aya entschied sich, jeden erlittenen Schmerz zu dokumentieren. Mit einem Gesichtsausdruck, in dem Standhaftigkeit, Geduld und Kampfeswille verschmelzen, fährt sie fort. Mein Stift wurde zu meiner einzigen Waffe. Von da an verwandelten sich Worte in Leben und Hoffnung. Ich begann, alles aufzuschreiben, was ich erlebte. Schreiben war mein einziger sicherer Raum. Aya Abu Nasser schrieb über Sehnsucht, Angst, Hunger und das Hungernassen. Ihre Frage ist ein Aufschrei gegen Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Völkermord. Wisst ihr, was ein Zelt bedeutet? Ein Unterschlupf aus Stoff und Nylon. Das Zelt ist unser einziges Zuhause, unser einziger Lebensraum, unser einziger Spielplatz. Und ich frage mich immer wieder, wie lange werden wir noch im Zelt leben? Wann wird dieses Leid des Volkes von Gaza enden? Im Gazastreifen ist der Treibstoff ausgegangen. Der kleine Ali liegt auf dem Operationstisch. Die Operation dauert noch an. Ali wird ohne Betäubung operiert. Jeder Schnitt des Skalpells schmerzt bis in seine Seele. Er ist längst bewusstlos. Gleichzeitig gibt Israel erneut Evakuierungsmahnungen aus. Der alte Onkel Saleh kann nicht laufen. Er braucht ein Transportmittel. Auch der junge Enes, der im Völkermord seine Beine verloren hat, gehört zu den mehrfach Vertrieben. Er sagt kein Wort. Doch in Momenten, in denen seine Geduld überläuft, ist der Schmerz in der Anspannung seines Gesichts zu lesen. Auch er braucht ein Transportmittel. Aber es gibt keinen Treibstoff. Die Jugend Gazas beginnt selbst aus dieser Unmöglichkeit Möglichkeiten zu schaffen. Lernen wir einen von ihnen kennen, er arbeitet in dem Bewusstsein, wie schädlich seine Tätigkeit für die Natur, für die Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter und für die Umwelt ist. Er ist ein junger Mensch, der aus Mangel Hoffnung schafft. Wir stellen aus Plastik Treibstoff und Solarenergie her, sagt er. Wir wissen, wie gefährlich das für unsere Gesundheit, für unsere Umgebung, die zuvor voller Trümmer und gefährlicher Sprengstoffreste war und für unsere Natur ist. Aber wir wurden dazu gezwungen. Um unserem Volk helfen zu können, arbeiten wir mit aller Kraft. Den produzierten Treibstoff verkaufen wir günstig an die Menschen. Außerdem muss ich arbeiten, um zu überleben. Die härtesten Arbeitsstunden sind jene, in denen die Sonne direkt über uns steht. Das einzige Ziel all dieser Anstrengungen ist, meiner Familie Nahrung zu kaufen und unserem leidenden Volk ein wenig Erleichterung zu verschaffen. Wenn wir nicht arbeiten, kommen nicht nur kritische Bereiche zum Stillstand, auch die Arbeit von Schmieden, Tischlern sowie vielen Handwerkern und Händlern würde zum Erliegen kommen. Seit es die Welt gibt, existieren Gegensätze. Der Ort, an dem sich die Gegensätze der neuen Zeit, die völkermörderische Ideologie und die Ideologie der Menschlichkeit gegenüberstehen, ist Gaza.
Gaza zwischen Hunger und Würde.
gelsek dillere, gelsek gözlere. Beni kendine çeksen kendime bitirip sallayıp geçmişe hiç kaygıya gerek yok. Sar beni rahatla, balık gibi uçalım hayale dadanıp gönlümü kandırıp Ama bana ne kime ne ben saracağım seni yine de.
Yakışıklı hani sen, geliyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş, sen geliyorum deyince. Yakışıklı yeniden, yap bizi hiç düşünmeden. Çok gerekli sıcaklığın, tatlı tatlı koynuma gel. Sen kendime getirip sallayıp geçmişi
hiç kaygıya gerek yok. Sar beni rahatla, balık gibi uçalım hayale dalanıp gönlümü kandırıp Ama bana ne kime ne ben saracağım seni yine de. Yakışıklı hani sen, biliyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş, sen geliyorum deyince. Yakışıklı yeniden, yap bizi hiç düşünmeden. Çok gerekli sıcaklığın, tatlı tatlı koynuma gel.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Zeki Velidi Togan, ein Leben im Dienste der Wissenschaft und der Unabhängigkeit. Sie hören die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Ahmet Zeki Velidi Togan war nicht nur ein Wissenschaftler, der Geschichte in den staubigen Regalen der Bibliotheken erforschte. Er war vielmehr eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die den lebendigen Verlauf der Geschichte selbst mitgestaltete, mit dem Schwert in der einen und der Feder in der anderen Hand. Seine Lebensreise, die im Jahr 1890 an einem kalten Wintertag in Başkurtistan begann, ist nicht bloß eine Biografie, sondern zugleich der Kampf um die Wiederherstellung des zerrissenen historischen Gedächtnisses eines Volkes. Er war eine intellektuelle Brücke, die die Vergangenheit ergriff, sie in die Gegenwart trug und der Zukunft anvertraute. Sein Leben ist voller zeitloser Lehren darüber, wie wissenschaftlicher Widerstand aufgebaut werden kann. Togans größte Revolution in der Wissenschaft bestand darin, die von Sibirien bis zum Mittelmeer, von Ungarn bis zur chinesischen Mauer verstreut lebenden Gemeinschaften erstmals auf einer wissenschaftlichen Grundlage unter dem Begriff Geschichte der Türkwelt zusammenzuführen. Der intellektuelle Austausch mit Gelehrten wie Katanow und Barthold erweiterte seinen Horizont weit über eine regionale Geschichtsschreibung hinaus und führte zu einer universellen wissenschaftlichen Synthese. Es handelte sich um eine geistige Konstruktion, die verstreute Teile unter einem gemeinsamen historischen Dach vereinte. Zeki Velidi Togan war der Erste, der den Begriff Geschichte der Türkwelt in die internationale wissenschaftliche Literatur einführte. Dank seines Wirkens können wir heute die Geschichte dieses gewaltigen geografischen Raumes auf wissenschaftlicher Grundlage diskutieren. Dies stellt eine umfassende wissenschaftliche Revolution dar, das Werk einer herausragenden Gelehrtenpersönlichkeit. Togans Leben gehört zu den seltenen epischen Beispielen, in denen Tatkraft und wissenschaftliche Akribie untrennbar miteinander verbunden waren. Während er für die Unabhängigkeit Baschkortostans gegen russische Truppen kämpfte, stieg er selbst in den gefährlichsten Momenten, wenn Kugeln durch die Luft flogen, vom Pferd ab, um historische Inschriften in Karawansereien, Mätressen oder auf Friedhöfen abzuschreiben. Ob er mit russischen Führern am Verhandlungstisch saß oder den Widerstand an der Front organisierte, sein Handeln wurde stets von der Suche nach der Wahrheit bestimmt. Seine Identität als Wissenschaftler war für ihn kein Bereich des Komforts, sondern eine Frage der Ehre, auf die selbst auf dem Schlachtfeld nicht verzichtet werden durfte. Die Tiefe von Togans Persönlichkeit beruhte auf den soliden Grundlagen seiner Familie, die der traditionellen Gelehrtenschicht angehörte. Persisch lernte er von seiner Mutter, Arabisch von seinem Vater und seinem Onkel. Dadurch erhielt er bereits in jungen Jahren Zugang zu den Originalquellen. Als er seinen Lehrstuhl an der Universität Istanbul übernahm, erteilte er seinen Studierenden gleich in der ersten Vorlesung eine unmissverständliche Botschaft. Mit Quellenwerken in zahlreichen Weltsprachen betrat er den Hörsaal, hängte eine große Karte der Turkwelt an die Tafel und formulierte seine berühmte Forderung. Zuerst 7 Sprachen, dann Geschichte. Nach Togans Überzeugung musste jeder Historiker die Originalquellen selbst lesen können. Daher betrachtete er folgende Sprachen als unverzichtbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Arabisch und Persisch. Togan verkörperte den Mut, unter allen Umständen für das einzustehen, was er als Wahrheit erkannte. Als er 1925 nach Türkiye kam, führte ihn sein erster Weg unmittelbar nach dem Verlassen des Schiffes in die Millet-Bibliothek, um dort ein Manuskript einzusehen, das ihn besonders interessierte. Doch gerade diese wissenschaftliche Redlichkeit führte 1932 auf dem ersten türkischen Historikerkongress zu einem Wendepunkt in seinem Leben. Seine Kritik an der wissenschaftlich nicht fundierten These von Reşit Galip hatte seine akademische Ausgrenzung zur Folge. Obwohl Togan glänzende Professurangebote aus Europa, insbesondere aus Wien, Bonn und Göttingen, erhielt, räumte er Türkiye stets den Vorrang ein. Dennoch war er bereit, das Exil in Kauf zu nehmen, um wissenschaftliche Wahrhaftigkeit nicht preiszugeben. Dieses Genie, das mit der Entdeckung des Reiseberichts von Ibn Fadlan in Maschad einen bedeutenden Beitrag zur Weltgeschichtsforschung leistete, ließ sich niemals von politischen Strömungen leiten. Als Togan im Jahr 1944 unter dem Vorwurf des Pan-Turkismus und Turanismus verhaftet und zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde, bedeutete das Gefängnis für ihn keineswegs das Ende seines Wirkens, sondern vielmehr den Beginn einer neuen Phase wissenschaftlicher Produktivität. Das Verfahren, das 1946 mit seinem Freispruch endete, kommentierte er mit den bemerkenswerten Worten: »Es hatte auch seinen Nutzen.« Gerade in den engen Gefängniszellen vollendete er einige seiner bedeutenden Werke, darunter die Einführung in die allgemeine Geschichte der Türken, die bis heute als Grundstein der türkischen Geschichtsmethodologie gilt. Mehr als 400 Veröffentlichungen und ein Gesamtwerk von rund 40 Bänden sind das Vermächtnis eines unbeugsamen wissenschaftlichen Willens, der selbst hinter Gefängnismauern nicht zum Stillstand kam. Als Ahmet Zeki Velidi Togan am 26. Juli 1970 verstarb, hinterließ er nicht nur Bücher, sondern auch das Vorbild eines aufrechten Wissenschaftlers. Mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft errichtete er Brücken, die die gesamte Turkwelt miteinander verbanden, und vermachte den nachfolgenden Generationen einen Geist des Kampfes, der auf Wissen und wissenschaftlicher Erkenntnis gründet. Seine wahre Größe zu begreifen, bedeutet heute nicht nur, seiner zu gedenken, sondern auch den Mut aufzubringen, die von ihm errichteten großartigen Brücken zu beschreiten. Sie hörten die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Thank you. senle olmak delilik, takılıp kaldım. Karşı koymam imkansız, yaşanan yıllarım senden çok daha fazla. Hüzünlerim alır gider, sevinçlerimi içimde yılgın rüzgarlarım ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kabak yerleri.
Doğrusu yanlış, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı ayrılık, pişmanlık, korkunluk, hepsi benim olacak.
Doğrusu yanlış, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak.
Gözyaşı ayrılık, pişmanlık, korkunluk, hepsi benim olacak. İçimde yılgın rüzgarlarım, ayak seslerim. Sende daha yeni yeni kavak yerlerim. İçimde yılgın rüzgarlarım, ayak seslerim. Sende daha yeni yeni kavak yerlerim. Kaçmayı çok denedim ansızın bu sevgiden. Kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden.
Sarhoş tutkuların koynunda ben bir deliyim.
İş işten geçti artık, dönemem geri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sende daha yeni kabak yerleri.
Doğrusu yanlış, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak.
Gözyaşı ayrılık, pişmanlık, korkunluk, hepsi benim olacak.
Doğrusu yanlış, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak.
Gözyaşı ayrılık, pişmanlık, korkunluk, hepsi benim olacak. Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum.
İçimde yılgın rüzgarları, ayak sesleri. Sende daha yeni kabak yerleri.
İçimde yılgın rüzgarları, ayak sesleri. Sende daha yeni kabak yerleri. İçimde yılgın rüzgarları, ayak sesleri. Sende daha yeni kabak yerleri.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعت صوت ترکیه.
دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووچ د ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
Юфлет Зыри и Тюркия.
这里是 土耳其 之声 广播电台.
Инджа Анкара, радио Садое Тюркия.
Да, Тюркия гаг радио да.
Хосуме Тюркия и зайна радио гаяна.
Петершия радио Садбури Тюркия скма.
Овода Тюркия уни радиосу.
Аич радио
Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
Эфирда Türkiye овозы.
Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlatkın ola Türkiye avazı radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Oldi Radyo Glas Türkiye.
Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
İni Adela Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este es Radio Voz de Turquía.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efir de Turkiye ovoz radio.
It Turkiye hangi radio ya?
Oldu Radio Glas Turkiye.
Turkiye önü radyosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Kalbine sığmaz sağım solum şatülüm denge bilmez her yerim kazandım mı kaybettim mi diye kendime bir mektup yazdım bu gece bir de telefon. Duracak yerim yok, kalmadı tahammülüm. Hırsız oldum kendime, oysa neler vermiştim. Ben nereye gidersem, sen başına dönersin. Adresi doğru ama yolun çıkmaz sokakta. Kazandım mı, kaybettim mi diye. Kendime bir mektup yazdım bu gece, bir de telefon, yine meşguldüm kendimce. Kendime bir mektup yazdım bu gece, bir de telefon. Yine meşguldüm kendince. Lafı lafını duymaz, aklı kalbine sığmaz. Sağım solum şakülüm, denge bilmez her yerim. Kazandım mı, kaybettim mi diye. Kendime bir mektup yazdım bu gece. Bir de telefon. Durduracak yerim yok, kalmadı tahammülüm. Hırsız oldum kendime, oysa neler vermiştim. Ben nereye gidersen, sen başına dönersin. Adresi doğru ama yolun çıkmaz sokakta. Kazandım mı, kaybettim mi diye kendime bir mektup yazdım bu gece. Bir de telefon, yine meşguldüm kendimce.
Die Entwicklungen der türkischen Verteidigungsindustrie in den vergangenen Jahren reichen inzwischen weit über reine Rüstungsmessen hinaus. Die Saha Expo 2026 rückte zwar erstmals präsentierte Systeme, lange erwartete Plattformen und neu unterzeichnete Verträge in den Mittelpunkt. Wer jedoch einen Schritt zurücktritt und das Gesamtbild betrachtet, erkennt vor allem zwei besonders auffällige Entwicklungen. Zum ersten Mal wurde das Potenzial von Türkiye bei der Entwicklung von Unterwasserplattformen und Systemen in diesem Umfang sichtbar. bemannte und unbemannte Mini-U-Boote, Unterwasser-Kamikaze-Drohnenboote sowie Fahrzeuge in der Tiefe im Schwarm operieren können und künftig wichtige Aufgaben in der sogenannten blauen Heimat unternehmen sollen, standen besonders im Fokus. Ebenso bemerkenswert waren die Lösungen, die Türkei gegen die wachsende Bedrohung durch unbemannte Systeme entwickelt hat. Ankara beschränkt sich offenbar nicht allein auf die Produktion von Drohnen, sondern investiert gezielt auch in hochentwickelte Technologien zur Abwehr solcher Bedrohungen. Wie hat Türkei diesen Punkt erreicht und wodurch unterscheidet sich der Fortschritt im Unterwasserbereich von den anderen Staaten? Diese Fragen ging der THT-Journalist Sertac Aksan gemeinsam mit dem Experten für Verteidigungsindustrie Kozan Selçuk Erkan nach. Nach Ansicht des Experten Kozan Selçuk Erkan hat Türkiye einen entscheidenden Bewusstseinswandel vollzogen. Dabei sei insbesondere die Fähigkeit wichtig, Technologien eigenständig und mit nationalen Ressourcen entwickeln zu können. Erfahrungen aus realen Einsätzen sowie Beobachtungen aktueller Konflikte ermöglichten es, bestehende Systeme kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ankara hat die Anforderungen der neuen Zeit sehr früh erkannt und entsprechend gehandelt, sagt Erkan. Bevor er auf die Unterwasserprojekte eingeht, verweist er auf die Entwicklung unbemannter Systeme insgesamt. Türkiye produziere nicht nur moderne Plattformen, sondern entwickle gleichzeitig auch wirkungsvolle Lösungen zur Abwehr solcher Systeme. Dass allein auf der Saha Expo 3 Vereinbarungen in diesem Bereich unterzeichnet wurden, wertet er als klares Signal für die Zukunft. Zu den Unterwasserprojekten erklärt Erkan, Systeme, die wir bislang lediglich als Modelle oder Prototypen gesehen haben, sind inzwischen fertiggestellt. Sie befinden sich in der Serienproduktion und mit den zuständigen Teilstreitkräften wurden bereits entsprechende Verträge geschlossen. Er ist überzeugt, dass Türkiye in naher Zukunft auch unter Wasser über hochmoderne Fähigkeiten verfügen wird und ergänzt. Der Unterwasserbereich ist eine völlig eigene Welt und in vielerlei Hinsicht noch kaum erschlossen. Dort eigene Technologien entwickeln zu können, ist von enormer Bedeutung. Es ist offensichtlich, dass Ankara diesen Bereich künftig noch stärker ausbauen wird. Mini-U-Boote, neue Plattformen für Kamikaze-Einsätze in großen Tiefen sowie Munition und Systeme für Unterwasseroperationen werden unsere Fähigkeiten erheblich erweitern. All diese Entwicklungen sind wichtig. Besonders bemerkenswert ist jedoch der außergewöhnlich hohe Anteil heimischer Technologien. Bei der Lokalisierung kritischer Komponenten wurden große Fortschritte erzielt. Warum ist das so wichtig? Die Ukraine beispielsweise produziert ebenfalls in großem Umfang unbemannte Systeme. Die dafür benötigten Schlüsselkomponenten stammen jedoch größtenteils aus dem Ausland, unter anderem aus verschiedenen europäischen Ländern, den USA und China. Bereits kleinste Störungen in den Lieferketten können die gesamte Produktion beeinträchtigen. Türkiye hat diese Abhängigkeit früh erkannt und sich in den vergangenen Jahren gezielt auf die Entwicklung eigener Schlüsselkomponenten konzentriert. Wie auf der Saha Expo deutlich wurde, war diese Strategie erfolgreich. Das ist äußerst bemerkenswert. Wenn Türkiye diesen Kurs konsequent fortsetzt, könnte das Land künftig auch im Bereich unbemannter Unterwassersysteme international zu den führenden Akteuren gehören. Auf Wiederhören.
Nesil nesil yalandan Bu yüzden tükenmiyor kayıpların suyu. İnsansın ve insan söylenecek tek söz bu. Canlaşmadan gönlümde canlaşmaz gönül kumu. Yalanlardan kalanlara rüzgar olur ben dururum. Hasretin ve acımla göç eder benden şu gururum. Kaç kalbim ayırdı bak ifla olmaz bu uçurum. Kırılmış kanatlarım ver bana ben belki uçurum. Ver bana ben belki uçurum.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Of the Radio Glass Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Da Turquía radio da.
خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
Getirşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
Ayç Radyo Voça Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Efirde Türkiye Ovası.
Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anlavatın ola Türkiye Ovası Radyosu.
Edo İfonetis Türkiye.
Ovdi Radyo Glas Türkiye.
Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
İni adalah Radyo Suara Türkiye.
Hini idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este radio voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio des.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye ovoz radyosu.
İt Türkiye hangi radyoya?
Oldu Radyo Blast Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Thank you.
Yepleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.